Lieber Christoph, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir beginnen die gute Zeit, von der Herr Grünbaum eben gesprochen hat, mit einer ziemlich theoretischen Reflexion über den Zeitzeugen als Figur, als nach 1945 geborene Figur und am Ende dann auch als eine Figur, die mit der Auseinandersetzung mit der DDR eine große Rolle spielt. Meine Damen und Herren, die nach 1989 erneuerte Kommunismusforschung, die zweite DDR-Forschung, konnte von vornherein auf die geschichtskulturelle Institution des Zeitzeugen zurückgreifen. Und das unterscheidet sie, wie ein roter Faden, von der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Anders als der in den späten 50er Jahren, gerade erst in Tübingen diskutiert, liebe Dorothee, anders als der in den späten 50er Jahren allmählich einsetzende mediale Befassung mit der NS-Zeit, beherrschen Zeitzeugen heute das öffentlich vermittelte Geschichtsbild, wie es die gern gesehenen und noch lieber gescholtenen des eben gerade erst in die Rentenzeit gegangenen Guido Knopp und seiner Geschichtsserien in ihren ständigen Schnitten von Interviewpassagen und dokumentarischem Material in die deutschen Wohnzimmer getragen haben. Zeitzeugenbörsen, die es mittlerweile gibt, auch im Fall der DDR-Zeitzeugen natürlich, werben im Internet dafür, die unendliche Vielfalt persönlicher Erfahrungen und Erlebnisse, danke Christoph, die jeder in sich trägt, der eine Weile gelebt hat, zu sammeln, und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Zeitzeuge, wie er in solchen Sprechkontexten fassbar wird, ist nicht identisch, erste Bemerkung, mit dem Tatzeugen, der ein miterlebtes, abgrenzbares Geschehen durch seine Darstellung für andere so präzise wie möglich nachvollziehbar und beurteilbar macht. Er ist auch nicht gleichzusetzen mit dem historischen Fachexperten, der vor Gericht oder auch, Christoph, in den frühen Fernsehproduktionen zur NS-Geschichte aus dem Off als beglaubigende, sonore Fachinstanz auftritt, um Ereignisse und Einschätzungen zu bestätigen oder in das rechte Licht zu rücken oder zu kommentieren. Dieser Zeitzeuge, von dem ich jetzt spreche, im engeren Sinne hingegen, beglaubigt nicht so sehr ein außerhalb seiner selbst liegendes Geschehenes, wie dies der klassische Tat- und Augenzeuge tat, oder das Theater ist in der Figur des Teichoskopen immer noch verwendet, der Botenbericht, der den Brand Trojas dann vom Bühnenhof einfach nur vermittelt. Er konstituiert vielmehr durch seine Erzählung eine eigene Geschehenswelt. Er bestätigt weniger durch sein Wissen fragliche Einzelheiten eines sich häufig ohne sein Zutun abspielenden Vorgangs, sondern er dokumentiert durch seine Person eine raumzeitliche Gesamtsituation der Vergangenheit. Anders gesagt, er autorisiert eine bestimmte Sicht gleichsam von innen als mitlebender Träger von Erfahrung und nicht so sehr von außen als wahrnehmender, unbeteiligter Beobachter. Die Sachgeschichte des Zeitzeugen, also das, was der Begriff umfasst, reicht tief in die Vergangenheit zurück. Ein Kollege aus dem ZZF hat mir folgendes Zitat einmal gegeben, das ich jetzt hier bieten möchte. Ich habe den großen Vorteil, erläuterte der 75-jährige Altmeister Johann Wolfgang seinem Eckermann, dass ich zu einer Zeit geboren wurde, wo die größten Weltbegebenheiten an die Tagesordnung kamen und sich durch mein langes, also Goethes langes Leben fortsetzten, sodass ich vom Siebenjährigen Krieg, sodann von der Trennung Amerikas, von England, ferner von der Französischen Revolution und endlich von der ganzen napoleonischen Zeit bis zum Untergange des Helden und den folgenden Ereignissen ein lebendiger Zeuge war. Zitat Ende. Und Goethe machte sich auch schon den subjektiven Deutungsvorsprung zu eigen, der aus dem vermeintlichen Vorteil des Miterlebens über die Anschauungsferne des nachzeitigen Fachurteils, des nachzeitigen Eckermann, also ergibt. Hierdurch bin ich zu ganz anderen Resultaten und Einsichten gekommen, als all denen möglich sein wird, die jetzt geboren werden und die sich jene Begebenheiten durch Bücher aneignen müssen, die sie nicht verstehen, mein lieber Eckermann. Die Wortgeschichte des Zeitzeugen hingegen lässt sich überraschenderweise weit weniger tief in die Vergangenheit verfolgen, nämlich lediglich nach meiner Forschung bis in die Mitte der 70er Jahre. In der ersten mir nachweisbar gewordenen Verwendung des Begriffs 1975 durch Hans Helmut Kirst, den Romancier, der Gefreite Asch 0815, die Trilogie, und 1977 durch den Historiker Hagen Schulze, Mit diesen ersten Verwendungen bezeichnet der Zeitzeuge noch einen unbestechlichen Chronisten, der, wie Erich Kuby, ein aufschlussreiches Kriegstagebuch geführt habe oder, wie Arnold Brecht, die Weimarer Republik in kritischer Distanz begleitet habe. So Hagen Schulze über jenen Arnold Brecht. Im Gefolge einer Neubesinnung auf die NS-Zeit seit dem Ende der 70er Jahre in neuem strukturgeschichtlichen Gewand gewann eine Bewegung gegen das kommunikative Schweigen der Vergangenheit Ausdruck, das in ihrem Verständnis auch durch die strukturgeschichtlich orientierten Faschismusinterpretationen im Kontext der Studentenbewegung nicht gebrochen schien. Immer deutlicher wurde der Zeitzeuge im Laufe der 80er Jahre und mit einer auffälligen Zunahme übrigens ab 1987/88 zu einer gängigen Münze von Buch- und Aufsatztiteln, die sich der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit widmeten. Er stand für eine neue Form der Vergangenheitsaufarbeitung und eben nicht mehr der Vergangenheitsbewältigung, die mit Hilfe des Zeitzeugenbegriffs Gegengeschichte schrieb und dem geglätteten Distanzierungsritual die konkrete Verfolgungs- und Leidensrealität entgegensetzen wollte, wie schon ein erster Buchtitel mit dem Wort Zeitzeugen von 1982 exemplarisch verdeutlicht, als wenn nichts gewesen wäre. Fragen an Zeitzeugen zu ihrem Leben im Faschismus, herausgegeben vom in dieser Weise wieder an der Spitze der Bewegung stehenden Bund Deutscher Pfadfinder, Main-Taunus, Schwalbach, 1982. Denen gebührt also das historische Verdienst. In derselben Zeit fanden Zeitzeugen den Weg in die Schule und trugen durch ihre lebendige Schilderung aus der verfolgten Perspektive dazu bei, der bis dahin im Unterricht, im Geschichtsunterricht oft marginalisierten Darstellung der NS-Vergangenheit durch lebendige Schilderung weiterzuhelfen. Seit 1981 führen das Fortunoff Video Archive in Yale und seit 1985 das Holocaust Education and Memorial Center of Toronto Video-Interviews mit jüdischen Überlebenden durch und sie leiteten damit eine Sammlungsbewegung ein, die in den 90er Jahren mit dem Holocaust Memorial in Washington und der von Steven Spielberg gegründeten Survivors of the Shoah Visual History Foundation ihren Höhepunkt oder ihren ersten Höhepunkt erreichten. Die Entstehung einer Zeitzeugenbewegung seit den späten 70er Jahren, die ich schilderte, sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ursprünge der Zeitzeugenschaft im Engeren bis in die Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zurückreichen, wie ich erst in dem genannten Sammelband oder bei der Arbeit an diesem Sammelband deutlicher über eine Arbeit von Laura Jokusch erfahren habe. Systematische Befragungen der Vernichtung entkommener Juden fanden schon unmittelbar nach der Befreiung, nämlich 1945, statt. Dass Mitte der 90er Jahre bereits mehr als 6.000 Interviews mit Holocaust-Überlebenden umfassende Zeitzeugenarchiv in Yad Vashem geht auf das Jahr 1954 zurück. Und 1960 startete das Institute of Contemporary Jewry an der Hebrew University in Jerusalem über 200 unterschiedliche biografische Interviewprojekte, die sich die gemeinsame Aufgabe stellten, to repair the omission in existing documentations. Ein Jahr später stützte sich die 14-teilige ARD-Dokumentation Das Dritte Reich zum ersten Mal auf ausführliche Aussagen von meist prominenten, damals aber sogenannten Erlebniszeugen, die vorformulierte Stellungnahmen vortrugen und in dieser, wie es Frank Bösch ausgedrückt hat, Melange aus Zeitzeugen und Experten für den sich anbahnenden Übergang in das Zeitzeugenalter bereits stehen. Derselbe Befund ergibt sich im Blick auf die juristische Auseinandersetzung mit den Mordtaten der NS-Herrschaft. Der Nürnberger Prozess 1946 kannte den Typus des vom Tatzeugen zu unterscheidenden Zeitzeugen noch nicht. Und ebenso wenig auch die anschließenden Prozesse, also 1958, Ulmer Einsatzgruppenprozess. Spektakulär in Erscheinung trat der Zeitzeuge für eine breite Öffentlichkeit außerhalb Deutschlands das erste Mal im Eichmann-Prozess 1961. Vor dem Bezirksgericht Jerusalem bot der Generalstaatsanwalt Gideon Hausner 112 Zeugen auf, die die zerklüftete israelische Gesellschaft dazu bringen sollten, mehr über die Leiden der europäischen Juden zu erfahren und so auch die kollektive Identität der Israelis bzw. Juden zu festigen. Kein Zitat von Hausner, sondern von Peter Krause, einer Dissertation über die Rezeption des Eichmann-Prozesses in der deutschen Presse. Hausners Prozessstrategie brachte den Zeitzeugen auf die juristische Bühne, wie Hausner selbst nun rückblickend unterstrich. Ich zitiere jetzt wirklich Hausner: Der einzige Weg, die Katastrophe überhaupt zu konkretisieren, bestand darin, so viele überlebende Zeugen aufzurufen, wie der Rahmen des Prozesses es überhaupt zuließ, und jeden zu bitten, ein winziges Bruchstück dessen zu erzählen, was er gesehen und erlebt hatte. Zitat Ende. Filmdokumentationen des Prozesses zeigen den breiten Querschnitt von Menschen: Professoren, Hausfrauen, Handwerkern, Schriftstellern, Bauern, Kaufleuten, Ärzten, Beamten und einfachen Arbeitern, den Hausner in den Zeugenstand rief, damit sie berichten, was sich in jedem einzelnen Gebiet unter den Nazis abgespielt hatte. Zitat Ende. Wie schmerzhaft die Geburt des Zeitzeugen war, lehrt der Auftritt des unter dem Pseudonym auch noch des KZ-Nick bzw. K.Z-Nick bekannt gewordenen Überlebenden Jechiel Denur oder Denur, der so wenig wie andere Zeugen aufgerufen wurde, um etwa Eichmann zu identifizieren oder eine konkrete Tat zu beglaubigen, sondern um den Terror eines Vernichtungslagers aus der Vergangenheit von Auschwitz in die Gegenwart des israelischen Gerichtssaales zu transportieren. Im Verhalten Dinuas erhielt die schmerzhafte Geburt des Zeitzeugen nach 1945 nachgerade körperlichen Ausdruck. Der Zeuge nämlich macht im Gerichtssaal seltsame Gebärden. Er fürchtet sich offenbar vor dem Reden. Aber die Kamera beachtet ihn kaum. Sie zoomt nicht auf ihn, sondern richtet den Kamerablick auf den Staatsanwalt als der wichtigeren Person, der eine Frage an den Zeugen richtet. Plötzlich ein Tumult, aber hinter der Kamera, die dann herumfährt, um das aufzufangen und nur noch den erschütternden Moment einfangen kann, dass der zitternde Zeuge dem Schock des Erinnernsollens im Geiste des biblischen Sachor, erinnere dich, nicht standgehalten hat und bewegungslos ausgestreckt neben dem Zeugenstand liegt. Auch von anderen Zeugen erfahren wir, wie dann auch von KZ-Nick später, dass sie ihre Aussage nicht nur sich selbst um den Preis neuer seelischer Verwundung abgepresst haben, sondern auch einer familiären und beruflichen Umgebung, die ihnen geraten hatte, das Vergangene doch lieber vergangen sein zu lassen und nicht auch noch öffentlich daran zu erinnern, dass sich Juden wie Lämmer zur Schlachtbank hatten führen lassen. Der Ohnmachtsanfall im Zeugenstand des Jerusalemer Bezirksgerichts als beredten und bedeutungsvollen Ausdruck einer erschütternden Überwältigung zu lesen, das scheint uns, die wir dem Zeitzeugen eine Schlüsselrolle in der Vergangenheitsaufarbeitung zuzumessen gewohnt sind, so unverdächtig wie naheliegend. Von welchen Komplikationen die Geburt des Zeitzeugen im Eichmann-Prozess jedoch in Wirklichkeit begleitet war, lehrt schon die Reaktion Hannah Arendts auf denselben Vorgang. Sie verwahrte sich am Ende dieses Zeugenaufmarsches, wie sie schrieb, mit kritischer Schärfe gegen die verfehlte Suggestionskraft, mit der die, ich zitiere sie abermals, aus Hunderten und Aberhunderten Bewerbern ausgesuchten Belastungszeugen sich das Recht erkämpft haben, nicht zur Sache zu sprechen. Und dabei auch den Richter Landau, erdrückten, noch einmal Zitat, der rund 50 Sitzungen früher so intensiv gegen diese Bildermalerei protestiert hatte. Und weiter, Hannah Arendt, wie viel klüger wäre es gewesen, sich diesem Druck ganz zu entziehen? Dann wäre uns zum Beispiel das Erscheinen jenes auf beiden Seiten des Atlantiks unter dem Namen KZ-Nick bekannten Schriftstellers erspart geblieben, dessen Bücher über Auschwitz sich mit Bordellen, Homosexuellen und anderen Human Interest Stories befassen. Zitat Ende Arendt. Folgerichtig interpretierte Hannah Arendt den Zusammenbruch Dinuas als operettenhaften Kunstgriff einer Zeugendiva, die sich zu konkreten Auslassungen zur Sache gedrängt, Zitat Arendt, offenbar tief beleidigt, Zitat Ende, in eine effektvoll inszenierte Ohnmacht gerettet habe. Der Zusammenbruch des KZ-Nicks steht in ihrer Interpretation für den Niedergang einer juristischen Prozessführung, die im Interesse eines gefühligen Publikumserfolgs den präzise und nachprüfbar zur Sache aussagenden Belastungszeugen durch eine Armada theatralischer Hintergrundzeugen ausgetauscht hatte, die, und noch einmal Arendt, möglichst bereits in Büchern ihre Erfahrungen niedergelegt haben und nun bezeugen, was gedruckt vorlag oder wiederholten, was sie unzählige Male öffentlich bereits vorgetragen hatten. Zitat Ende. Wenn wir das jetzt mal als communis opinio zu einer bestimmten Zeit, 61, nehmen, dann hätte doch nichts an diesem umstrittenen Vorgang darauf hindeuten können, dass das vom Gericht, vielleicht auch von der Mitwelt missbilligte, vom Betroffenen vielleicht qualvoll durchlebte oder vielleicht auch effektvoll inszenierte Wiederaufreißen der Wunden entsetzlicher Misshandlung und Todesangst mehr sein würde als eine kurzzeitige Visite im Totenhaus der Erinnerung. Was kann uns begreifen helfen, wie diese schmerzhafte Beschäftigung mit durchlittener Vergangenheit, mit dem, was Christian Meyer schlimme Vergangenheit nennt, in wenigen Jahrzehnten zur eigentlichen Leitfigur des öffentlichen Geschichtsdiskurses nicht nur in Deutschland, sondern in der westlichen Welt überhaupt aufsteigen konnte. Und Frau Noke, wir waren vorgestern bei Rainer Eppelmanns 75. Geburtstag und wieder wurde genau das Gebot nicht zu vergessen, als 11. Gebot sogar gefordert und das von einem Theologen, der die Ordination, glaube ich, nie entzogen bekommen hat. Insoweit die Frage, wie ist dieser Vorgang eigentlich zu erklären? Ein erster Grund wird vielfach in dem oft diagnostizierten Stellungsverlust der professionalisierten, der professionellen Historiografie gesucht, die ihre Deutungshoheit seit den 60er Jahren schrittweise immer weiter verloren hat oder verloren zu haben scheint. Mustern wir die Folge der großen Fachdebatten des letzten Halbjahrhunderts zwischen der Fischer-Kontroverse und dem Streit um die Wehrmachtsausstellung durch, so lässt sich in der Tat stichhaltig darlegen, wie sehr die Gesetze des Medienzeitalters die Herrschaft auch in unserem Fach übernommen haben. Die universitären Lehrstuhlinhaber geben in dieser Öffentlichkeitswendung unseres Faches nicht mehr den Ton an und an ihre Stelle sind vielfach Schnittstellenakteure getreten, die die Brücke zwischen Fach und Öffentlichkeit schlagen. Gedenkstättenmacher, Historiker, Journalisten, Filmemacher und eben Zeitzeugen. Die kulturelle Tiefendimension des Zeitzeugenbooms aber erschließt, meine ich, erst der Blick auf den radikalen Rollenwechsel, den der Zeitzeuge im Vergangenheitsdiskurs der letzten 3, bald 4 Jahrzehnte durchgemacht hat. Das autobiografische Selbstzeugnis stand bis in die 90er Jahre vor allem für den Versuch, die fortwirkende Macht des NS-Regimes zu brechen, also für eine brechende Macht. Unter Berufung auf Primo Levi, der den Nationalsozialismus als Krieg gegen das Erinnern und Orwellsche Fälschung der Erinnerung las, wurde der Zeitzeugenbericht zur wichtigsten Macht, um der Führung von Partei und NS entgegenzuwirken, die ihre monströsen Verbrechen in strikter Geheimhaltung verübt hätten und ebenso die Erinnerung an die Opfer auslöschen wollten. Primo Levi. Entsprechend stand der Zeitzeuge in dieser Zeit für eine demokratische Gegenerzählung von unten, die der Konzentration auf die totalitären Verführer das Leiden ihrer Opfer entgegenstellte, der Erzählung Albert Speers, die Erzählung der von ihm Vernutzten entgegenstellte und den abstrakten Faschismustheorien das konkrete Erleben von Verfolgung und Verstrickung. Diese einstige Gegenerzählung aber, meine Damen und Herren, hat im Laufe dieser letzten 30 Jahre mit dem Generationswechsel schrittweise Hegemonie erlangt. Das werden wir auch in unserer heutigen Diskussion, meine ich, erleben. Sie ist selbst zur Master Narrative, zur Meistererzählung unserer Zeit geworden, die im Schulunterricht wie im Geschichtsfernsehen oder in der politischen Gedenkrede das peinlich berührte Schweigen durch den Willen zur Aufklärung abgelöst hat. Wenn sich überhaupt die historische Sekunde dingfest machen lässt, an dem der Zeitzeuge seine beherrschende Stellung im öffentlichen Vergangenheitsdiskurs jetzt noch der Bundesrepublik im geteilten Deutschland erlangt hat, so fiel sie vielleicht auf den ergreifenden Moment am Vormittag des 10. November 1988, als die Kamera während der Gedenkveranstaltung des Deutschen Bundestags zum 50. Jahrestag des Judenpogroms von 1938 auf die in der NS-Zeit als Jüdin verfolgte Schauspielerin Ida Ehre zoomte, die zu Beginn der Feierstunde in bewegendem Vortrag Paul Celans Todesfuge, Schüler mit dein aschenes Haar, rezitiert hatte und nun die Hände vor die Augen schlug, während am Rednerpult Bundestagspräsident Philipp Jenninger sich mit einer skandalmachenden Gedenkrede ohne erkennbare Einfühlung und Anteilnahme um Kopf und Kragen und sein Amt redete. Vergleichen Sie das mit dem Vortrag von Inge Deutschkron vor wenigen Tagen im Deutschen Bundestag. Der Preis für diesen öffentlichen diskursiven Machterwerb bestand darin, dass der Zeitzeuge seine ursprünglich so kritische Funktion gegen eine weitgehend affirmative Rolle, zumindest in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, eingetauscht hat. Nicht mehr die vollständige, die sperrige, die widersprüchliche Erzählung einer das herrschende Bild von unten in Frage stellenden Vita, die Oral History im Erinnerungsinterview zum Sprechen gebracht hat, auch als Methode, steht mir im Mittelpunkt, sondern die illustrative Funktion einer in Fragmente zerlegten Zeitzeugenschaft, die zur autoritativen Beglaubigungsinstanz der medialen Geschichtserzählung aufgestiegen ist. Der die Attraktivität steigernde Wandel des Zeitzeugen vom kritischen Herausforderer der historischen Meistererzählung zu ihrem affirmativen Belegspender. Sie wäre nicht vorstellbar gewesen, wenn der kulturelle Wandel nicht mit einem technischen parallel gegangen wäre. Der Siegeszug des ubiquitär einsetzbaren Zeitzeugen als mediale Beglaubigungsinstanz, er ist technisch verbunden, wie ich bei Judith Keilbach gelernt habe, mit der Entwicklung des mobilen Tonfilms bzw. der synchronen Tonspur und bald auch mit den digitalen Schneidetechniken des Videofilms, die dem gefilmten Interview zum unbeschränkten Schnipseleinsatz in der filmischen Erzählung verhalfen. Im Laufe dieser Entwicklung veränderte sich zugleich die Beziehung von Sprecher und Gesagtem, die Beziehung von Sprecher und Gesagtem in der Zeitzeugenschaft. Während der Begriff des Selbstzeugnisses so unterschiedliche Typen von Ego-Dokumenten wie Tagebücher, Gedichte, Erinnerungsberichte, Aussagen vor Gericht gleichermaßen umfasst, so privilegiert doch die mediale Aufmerksamkeit vor allem die Verschränkung von Autor und Erzählung. Der Autor gewinnt Bedeutung durch sein Zeugnis, und das Zeugnis erlangt Glaubwürdigkeit durch die sinnliche Präsenz des Zeugen. Darum hat das Interview allen anderen Genres des Selbstzeugnisses seit den 80er Jahren den medialen Rang abgelaufen. Und dies insbesondere im Video- oder Filminterview, in dem das brüchige Verstummen, die verstohlen aus dem Auge gewischte Träne, die zusammengepressten Lippen, Claude Lanzmann, nicht weniger bedeutsam erscheinen als der Fluss der aufgezeichneten Rede. Das kulturelle Verlangen nach unmittelbarer Begegnung mit der Vergangenheit stillt seither eine mediale Erinnerungskultur, die noch bis in das 21. Jahrhundert Überlebende des Ersten Weltkriegs als Zeitzeugen zu fassen gesucht hat und das Aussterben der Frontkämpfergeneration mit Wehmut registrierte. Eine eigene Kabinettssitzung bei Nicolas Sarkozy nach dem Tod des letzten Überlebenden des Ersten Weltkriegs, den man noch zur entsprechenden Parade hätte aufbieten können. Nun ist mit Schul, so hieß das dann mit Claude Stanley Jules, muss man ihn aussprechen, nun ist mit Jules auch ein Teil deutscher Geschichte gestorben, titelte die Bild-Zeitung am 5.5.2011. Einen gewissen Ersatz zur Wahrung der zeugenschaftlichen Unmittelbarkeit bietet seither vielleicht, die Denkfigur der sekundären Zeitzeugenschaft, die in Bezug auf den Holocaust als Über-Leben verstanden wird, das nicht länger Leben im herkömmlichen Sinne ist und damit auch den nachgeborenen Berichterstatter mit der Verantwortung für die Vergangenheit im Sinne einer stellvertretenden Zeugenschaft auszustatten erlaubt, so ein entsprechender Aufruf. Und leider, Aßmann hat dazu sich ja auch geäußert. Dennoch glaube ich, dass eine Konservierung von Zeitzeugenschaft, wie dies die Spielberg Foundation in großem Stil anstrebt, ein zum Scheitern verurteiltes Unternehmen bleibt. Um Mittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu sein, darauf kommt es mir jetzt besonders an, muss der Zeitzeuge in seiner Historizität und zugleich in seiner Präsenz, in seiner gegenwärtigen Präsenz sichtbar sein Und eben dies macht den Kult um den letzten lebenden Weltkriegssoldaten, Weltkrieg I, und den 100-jährigen Zeugen des Tags von Potsdam, wie wir das hier erlebt haben, aus. Diese Mittlerfunktion erlischt im Fall des Testis Postumus, der selbst Teil der Vergangenheit ist, von der er der Gegenwart sprechen soll. Und eben dies macht die banalste Aussage eines als gegenwärtig erlebbaren oder auch nur behaupteten Zeitzeugen medial wichtiger als die gehaltvollste Äußerung eines bekanntermaßen bereits Verstorbenen. Der Zeitzeuge funktioniert, meine ich, nicht oder nur sehr viel schlechter als Konserve. Die dahinter wirkende Kraft ist die der Authentizität, die ihrerseits eine Leitformel heutiger Vergangenheitsverständigung darstellt. Das Authentische stellt einen Mythos der Moderne dar, in dem die von Reinhard Koselleck formulierte Differenz von Erfahrung und Erwartung zur Deckung gebracht und die Vergänglichkeit der Zeit aufgehoben wird. Zeitzeugen beglauben Gegenwärtigkeit und in der Gegenwärtigkeit die Authentizität ihrer Erlebnisse. Sie suggerieren durch ihre physische Anwesenheit die Unmittelbarkeit der erlebbaren Vergangenheit, die in unserer Lebenswelt ja bekanntlich längst den affektiven Rang eingenommen hat, wie vor Jahrzehnten die Moderne oder andere Fortschrittsvorstellungen. Um diese von mir formulierte, dem Zeitzeugen zugeschriebene Aura des Authentischen als gleichsam lebender Erinnerungsort zur Geltung zu bringen, muss der Zeitzeuge allerdings darüber hinaus nicht unwesentliche geschichtskulturelle Voraussetzungen erfüllen. Das Interesse der historischen Erlebnisgesellschaft, die wir alle darstellen, sie verehrte das zur historischen Reliquie erhobene Relikt, aber sie sehnt nicht die Vergangenheit selbst zurück. Und eben dies befreit auch den Zeitzeugendiskurs von dem bohrenden Nostalgieverdacht, der die Rückbesinnung auf die Vergangenheit in den 70er Jahren noch als reaktionäres Sehnen nach einer angeblich besseren alten Zeit brandmarkte. Das über Flohmärkte wie über Städtebaudiskussionen liegende Interesse an historischer Authentizität, und das könnte man in diesem Gebäude mit der wieder aufgerichteten Kuppel gerade des Waisenhauses oder der aufzurichtenden Kirche, Garnisonkirche, glaube ich, besonders sagen, sie ist zugleich die Vergewisserung des Vergangenen als Vergangenem. Wer in Berlin ein Hohenzollernschloss wünscht, muss kein Monarchist sein und kein Nazi, wen es zu den Trümmern der Wolfschanze oder an den genauen Ort des abgetragenen Führerbunkers zieht. Auch der Zeitzeuge präsentiert eine überwundene, unschädlich gewordene Vergangenheit. Mediale Aufmerksamkeit kann er deswegen nur als Ausdruck eines erfolgten Läuterungsprozesses gewinnen. Unvorstellbar, meine Damen und Herren, dass ein Zeitzeuge zur NS-Zeit sich im Studio immer noch als Teil dessen darstellt, von dem er zeugt. Ein bekennender Nazi, ein eifernder Kommunist taugen nicht zum Zeitzeugen. Der Zeitzeuge stellt nicht nur in Fleisch und Blut eine Brücke zwischen heute und damals her, sondern er passt auch die Vergangenheit in die Gegenwart ein und dient damit als Mittler zwischen beiden. Um als Wanderer zwischen beiden Welten dienen zu können, übernimmt er von der Vergangenheit die Erinnerung, von der Gegenwart aber die Wertmaßstäbe, das kulturelle Rahmenformat, indem er das Vergangene memoriert und zugleich aktualisiert. Im Zeitzeugen kommen die beiden kulturellen Hauptströmungen unseres Geschichtsdenkens, unseres Geschichtsfühlens auch zur Deckung. Und eben darin liegt, so meine ich, seine tiefste Anziehungskraft. Es ist dies zum einen der auf Distanzierung bedachte Grundzug der Aufarbeitung als Epoche, als der Aufarbeitungsepoche unserer Zeit, die die Identität unseres Gemeinwesens auf das mit Dandina zu sagen negative Telos des nationalsozialistischen und dann auch des stalinistischen Zivilisationsbruches gründet und vehement von den Stolzkulturen anderer Nationen abhebt, die wahlweise die Nation oder das Volk oder die Arbeiterklasse als verpflichtende Kollektivsubjekte mythisieren. Zum anderen ist es der auratische, auf Unmittelbarkeit des Vergangenheitserlebnisses drängende Grundzug unseres Geschichtsempfindens, das im Zeitalter des Gedächtnisses so dominant geworden ist. Der Zeitzeuge als lebender Erinnerungsort erlöst uns von dem Widerspruch, in dem die Sehnsucht nach der unmittelbaren Begegnung mit der Vergangenheit einerseits zur gleichzeitigen kritischen Distanzierung von ihr andererseits steht. Und seine eigentliche kulturelle Leistungskraft liegt vielleicht darin, dass er nicht nur zwischen Vergangenheit und Gegenwart vermittelt, sondern zugleich auch Lust und Last des Erinnerns miteinander versöhnt. Was geschieht, wenn der Zeitzeuge aus diesem kulturellen Korsett ausbricht und seine Vermittlungsrolle zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufgibt, zeigt ein ganz kleiner Vorfall, der im Frühjahr 2006 den Berliner Kulturseminator von der damaligen PDS um ein Haar sein Amt gekostet hätte. Als nämlich in der Berliner Gedenkstätte Hohenschönhausen ehemalige Stasi-Offiziere für ihre interessengeleitete Sicht auf Überwachung und Verfolgung in der DDR den Status und die Dignität der Zeitzeugenschaft beanspruchten. In der simplen Frage, ob Täter Zeitzeugen sein dürften, liegt die Spannung zwischen diesen beiden Bestimmungen des Zeitzeugens offen zutage. Für die lokale Geschichtspolitik war die Sache damals denkbar einfach. Ich zitiere, ein Zeitzeuge ist ein Mensch, der Zeugnis von der Geschichte ablegt. Kein Zeitzeuge ist ein Mensch, der Falschzeugnis von der Geschichte ablehnt. So mit einer so liebenswürdigen Bemerkung der Berliner Kulturpolitiker Uwe Lehmann-Brauns. Und er meinte damit, ein Problem gelöst zu haben, das auf die Modellierung des Zeitzeugen zur Leitfigur unseres Vergangenheitsdiskurses hinweist. Den vereinzelten Versuchen von Geschichtsdidaktikern und Dokumentaristen zwischen guten und schlechten Zeitzeugen zu unterscheiden, war deswegen bislang kein voller Erfolg beschieden. Dennoch aber, ich hatte es ausgeführt, widerstrebt es uns, Machthaber und Täter als Zeitzeugen anzuerkennen. Ich wäre interessiert daran zu erfahren, ob Gitta Sereni heute noch Albert Speer als Zeitzeugen präsentieren könnte, weil sie eben die kathartische, die auf Reinigung bedachte, auf Distanzierung bedachte Bestimmung des Zeitzeugen verletzen und die Vergangenheit eben nicht in ihrer Überwundenheit, in ihrer Unwiederbringlichkeit, in ihrer erhofften Unwiederbringlichkeit beschwören, sondern im Gegenteil in ihrer Ungebrochenheit und in ihrer Wiederholbarkeit. Hierin liegt ein wesentlicher Grund, warum die Kinder der NS-Generation, jetzt spreche ich natürlich nicht aus der Zeitzeugen, sondern aus der Zeitgenossenperspektive, warum die Kinder der NS-Generation ihre Eltern gerade nicht als Zeugen ihrer Zeit gewürdigt haben, sondern als deren unverdrossene Künder und oft mit großer Vehemenz zum Schweigen zu bringen trachteten, wenn sie in die Familiendiskussion der 60er und frühen 70er Jahre gucken, wo wir nicht so harmonisch nach Oma und Opas Erinnerungen und Onkel und Tante gefragt haben. Ihre sakrale Aura als überdauernde Spur der Vergangenheit, gewiss, vermochte aber doch den moralischen Mangel ihrer zu Recht oder Unrecht als ewig gestrig disqualifizierten Botschaft nicht zu überstrahlen. Filbinger haben wir nicht als Zeitzeugen akzeptiert. Um seine auratische Kraft als Mittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart ausbeuten zu können, muss der Zeitzeuge daher eine Reihe von Anfassungsprozeduren durchlaufen, er muss Zulassungsschranken überwinden, die seinen Opferstatus sichern oder im Extremfall seine mögliche Täterrolle so weit wie möglich kaschieren und sei es auch nur dadurch, dass weinende Täter auf dem Bildschirm als Opfer ihres früheren Handelns erscheinen. Und ich würde in der Diskussion sogar behaupten, dass Bruno Ganz Hitler in Eichingers Untergang diese Reinigungsprozedur durchlaufen hat. Ein aufschlussreiches Anschauungsobjekt dieses Formungsprozesses stellt für den Fall der DDR, um etwas sicheres Terrain zu gewinnen, stellt für den Fall der DDR die unterschiedliche Stellung von einstigen Machthabern wie Egon Krenz und Günter Schabowski im zeitgenössischen Aufarbeitungsdiskurs dar. Ersterer nutzte die von ihm verkörperte Authentizität als Erinnerungsort, also Krenz, in autobiografischen Bemühungen, deren postkommunistischer Leserkreis sich an der fehlenden Katharsisbereitschaft nicht stört oder sie sogar entschieden nachfragt. Egon Krenz wird daher der Status des Zeitzeugen in der Regel ebenso wenig zugebilligt, wie es widerstrebt, Honecker, Mielke oder Mittag als Zeitzeugen anzusprechen, so sehr Honeckers Moabiter Notizen oder letzte Aufzeichnungen in der Öffentlichkeit als Zeugnisse ihrer Zeit, als versteinerte Zeugnis seiner versteinerten Zeit Aufmerksamkeit gefunden haben. Günter Schabowski hingegen hat die Verwandlung vom Zeitgestalter in den Zeitzeugen erfolgreicher bewältigt, indem er nämlich sein Konversionserlebnis in das Zentrum seiner Autobiografie, seiner Lebenserzählung rückte und sich als Opfer seiner selbst und der Umstände zu interpretieren anbot. Sein Zeitzeugenstatus ist allerdings prekär. Er geht mit der Ausstoßung aus seinem alten Umfeld einher. Er beruht auf einer systematischen Unterbelichtung seines tatsächlichen Engagements als SED-Funktionär und zugleich auf der immer erneuerten, auch rhetorisch erneuerten Bereitschaft zur rückhaltlosen Aufklärung über die Mechanismen seiner Verstrickung. Gleichwohl bleiben prominente Verantwortungsträger wie Schabowski noch in der entschiedensten Konversionsbereitschaft auf dieser Schwelle zwischen Zeitgenossenschaft und Zeitzeugenschaft gefangen. Hier ist jetzt der Ort, um abschließend auf die unsere Tagung leitende Frage nach der Spezifik des DDR-Zeitzeugen gegenüber Zeitzeugen anderer Epochen, anderer Vergangenheiten aufzunehmen. Fällt mir verhältnismäßig leicht, scheint mir die Frage zu beantworten zu sein, die mir die Veranstalter gestellt haben: Warum wird kaum von Zeitzeugen der Bundesrepublik gesprochen? Zum einen wäre meine Antwort, ist der Zeitzeuge unmittelbar mit Aufarbeitung verknüpft, zumindest konnotiert. Gegen die Entlastungsphase der Nachkriegszeit und auch noch gegen die anschließende Bewältigungsperiode macht er durch seine bloße Präsenz auf eine schlimme Vergangenheit aufmerksam, die nicht vergessen werden darf. Und das eben machte den Kampf um den Zutritt des Zeitzeugen in den Schulunterricht zu einem aufklärerischen und couragierten Geschäft im Geschichtsunterricht der 70er Jahre. Eine solche Vergangenheit aber hat die Bundesrepublik nach allgemeinem Urteil nicht. Kleine Denkpause, oder hatte sie zumindest lange Zeit nicht. Die linksterroristische Geschichte der 68er-Bewegung in manchen Ausläufern hat diese Auffassung offenbar revidiert. Das Schicksal misshandelter Heimkinder, der Kontergan-Skandal, seit einiger Zeit die Aufdeckung des sexuellen Schülermissbrauchs in Kirche und Schule, sie haben dieses Bild verändert. Und zu allen genannten Komplexen hat sich auch eine Zeitzeugenkultur mittlerweile etabliert. Die gerade für die Neue Linke typische Herausbildung einer professionellen Zeitzeugen-Historiografie in Gestalt etwa von Gerd Köhnen oder Wolfgang Kraushaar hat sogar überhaupt erst zu der polemischen Frage nach dem Zeitzeugen als Feind des Historikers geführt. Das hat Wolfgang Kraushaar im Mittelweg aufgebracht und zugleich eine Antwort gefunden. Hier verschmelzen analytischer Anspruch und individueller Erfahrungshorizont, weil Zeitgeschichte noch im Dialog von Zeitzeugen und Historikern entsteht, wobei letztere häufig selbst Zeugen sind. So läuft der auf 1968 gern gemünzte Gegensatz von Zeitzeuge und Historiker eigentlich leer. So argumentierte Philipp Gassert vor kurzem in einem Artikel das kurze 1968 zwischen Geschichtswissenschaft und Erinnerungskultur. Dennoch, die relative Abwesenheit des Zeitzeugen in der bundesdeutschen Geschichte, die trotz dieser Beispiele ja fortbesteht, erklärt sich, meine ich, durch ein zweites Distinktionsmerkmal noch etwas besser. Der Zeitzeuge bildet die Brücke zwischen Gegenwart und Vergangenheit, so mein Argument. Erst in der Repräsentation einer verlorenen Vergangenheit entfaltet er seine auratische Kraft. Diese unwiederbringliche Verlorenheit aber ist für die bundesdeutsche Geschichte offenbar noch nicht gegeben. Sie lebt vielmehr so sehr von ihrer Kontinuitätsidentität, dass sich bislang nicht einmal die Unterscheidung von Bonner Republik und Berliner Republik durchgesetzt hat. Lediglich eins kann diesen Mangel einer historischen Kardinalzäsur zwischen Gegenwart und Vergangenheit kompensieren, und das ist die Aura des Alters, die die gefühlte Differenz zwischen Vergangenheit und Geschichts- und Gegenwart schlicht in die Gesichtszüge von Zeitzeugen kerbt. Zeitzeugen dann biblischen Alters. Und Sie wissen, wen ich meine. Helmut Schmidt und Egon Bahr machen es jede Woche vor. Und wenn es so weitergeht, bald auch Hans-Dietrich Genscher, während Helmut Kohl diese Rolle verwehrt geblieben ist. Beide Merkmale aber, die in der bundesdeutschen Geschichte fehlen, teilen DDR-Geschichte und NS-Geschichte. Die Differenzen zwischen diesen beiden Zeitzeugengruppen sind daher, meine ich, auch nicht grundsätzlich. Und so haben auch Christian Ernst und Peter-Paul Schwarz, die Organisatoren unserer Tagung im Wesentlichen, in ihrem Papier zu Zeitzeugenschaft im Wandel auch argumentiert. Allerdings sehe ich neben dieser strukturellen Gemeinsamkeit, die ich teile, strukturelle Gemeinsamkeit des Aufarbeitungszusammenhangs und der Authentizitätsverbürgung. Daneben sehe ich drei oder vier historisch begründete Unterschiede, die ich eher tentativ überlegend formulieren kann. Der erste liegt natürlich in der größeren zeitlichen Nähe der DDR gegenüber der NS-Zeit. DDR-Zeitzeugen sind im öffentlichen Leben noch omnipräsent. Sie überbrücken einen kleineren Abstand von der Gegenwart zur Vergangenheit. Sie tragen weniger deutlich die schützende Aura des Reliktes und sie äußern sich ebenso medial wie alltagsreal, also im Sinne eurer Unterscheidung zwischen impliziter und expliziter Zeugenschaft. Sie sind noch nicht von der Frage, Christoph sagte es, nach dem Ende des Zeitzeugen und dem Aufkommen der sekundären Zeitzeugenschaft belastet. Es fällt leicht, DDR-Zeitzeugen zu gewinnen, wie das BKM-finanzierte koordinierende Zeitzeugenbüro belegt, das 2011 ins Leben gerufen wurde und rasch 160 Zeitzeugen gewinnen konnte, die in den einzelnen Bundesländern allein im letzten Jahr 500 Veranstaltungen mit über 20.000 Teilnehmern erreichten. Es fällt vermutlich zugleich leichter, das Fluidum der Zeitzeugenschaft durch andere Zeugnisse zu brechen, also das Unterrichtserlebnis eines Zeitzeugenberichts mit der womöglich ganz anderen Sicht der eigenen Eltern und Großeltern im familiären Gedächtnis in Beziehung zu setzen oder auch zu brechen. Ein zweiter Unterschied ergibt sich aus der größeren Spanne an Jahren in der DDR verglichen mit dem sogenannten Dritten Reich. NS-Zeugen deckten in der Regel die gesamten 12 Jahre ab und konnten die Verschlechterung etwa ihrer Lebensumstände im Rahmen der jüdischen Verfolgung beschreiben. Also Ralf Giordano etwa als klassisches Beispiel. DDR-Zeitzeugen tun es oft nicht, ohne dass das ihren Hörern und Zuschauern übrigens deutlich werden muss. Denn es macht zwar einen erheblichen Unterschied, ob man von der DDR der Weltjugendfestspiele 1973 oder von der DDR der Weltjugendfestspiele 1951 berichtet, aber das muss in der Rezeption des Zeitzeugen oft nicht so aufscheinen. Für den Fall der Lern- und Gedenkstätte Potsdam-Leistikostraße ist mir etwa aufgefallen, dass wir über Zeitzeugen, die sich in der Leistikostraße engagieren, fast nur das Schockerlebnis von Jugendlichen kennenlernen, die aus heiterem Himmel von sowjetischen GPU-Organen eingekerkert wurden in dieser Villa. Und das ist ein ganz dramatisches Erlebnis, das uns immer wieder aus den sich selbst so nennenden letzten Zeitzeugen entgegenkommt. Dieselbe Haftsituation würde aber vermutlich von 20 oder 30 Jahre älteren Soldaten mit Fronterfahrung und womöglich einer NS-Biografie wahrscheinlich anders erlebt und anders vermittelt worden sein. Das entgeht uns, diese Differenz in Zeitzeugen der DDR, leichter als in Bezug auf den Nationalsozialismus. Dritte Unterscheidung: Zeitzeugen begleiten die Historisierung in der DDR von Anfang an. Sie mussten sich nicht erst mühsam einen Platz in der historischen Auseinandersetzung erkämpfen. Sie kamen nicht als Gegenerzählung von unten. Sie haben eine starke Stellung in der Öffentlichkeit. Sie befördern, dass auch politische Ansprüche, sie treten mit prononcierterem Mitsprache- und Mitgestaltungsanspruch auf. Wenn ich noch einmal die Leistikostraße in Potsdam vergleiche mit der Gründungsgeschichte der Gedenkstätte Dachau und der Barbara Distel in den 60er Jahren, da liegen Welten dazwischen. Letztens und viertens, sie sind zugleich aber, die DDR-Zeitzeugen, stärker umstritten. Zum Nationalsozialismus gibt es einen stabilen Deutungsrahmen, in dem sich Zeitzeugen entfalten. Im Fall der BBC, die einmal einen Zeitzeugen befragte vor wenigen Jahren, der bei der SS war, der hatte sich sehr schnell aus der Situation des Zeitzeugen in die des anzuklagenden Täters verwandelt. Für die DDR ist dieser stabile Deutungsrahmen nicht vorhanden. Wir haben unterschiedliche DDR-Gedächtnisse und Zeitzeugen stehen deswegen auch in einem stärkeren Konfliktverhältnis in Bezug auf die DDR zueinander. Das, meine Damen und Herren, macht die Kategorie des Zeitzeugen für den Fall der DDR bei allen grundsätzlichen Gemeinsamkeiten zum NS-bezogenen Zeitzeugen diffuser und polyphoner, aber auch umstrittener. Die Unterscheidung zwischen ihnen scheint mir schwieriger zu sein, dafür größer die Gefahr der Lagerbildung von Zeitzeugen. Und ich meine, dass die politische Lagerbildung von Zeitzeugenschaft in die Existenzvoraussetzungen des Zeitzeugen eingreift. Eine Heilung dieser Situation ist allerdings durch die mit den Jahren steigenden Auragewinn zu erwarten, wenn die Zeitzeugengeneration der DDR anfängt auszudünnen, auszusterben. Das wäre meine Antwort auf die mir gestellte Frage, lieber Herr Ernst. Ich bin gespannt, ob unsere Tagung für den DDR-Zeitzeugen noch zu etwas präziseren Antworten findet und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.